Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Hallo Mausis, ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen. Und keine Sorge, Sie sind schon ganz richtig bei unserem Recruiting-Podcast Bis der Arzt kommt. Die Mausis haben etwas mit unserem Thema zu tun. Denn so begrüßt Peter Pansegrau vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sein Publikum in einem TikTok-Video, das im August viral gegangen ist. Pansegrau stellt das UKSH darin in Jugendsprache vor. Und das war sehr erfolgreich. Über 700.000 Aufrufe, 47.000 Likes und 1.200 Kommentare. Zumindest bis jetzt. Was ist die Strategie dahinter? Wie ist die Idee zu diesem Video entstanden und hilft das auch beim Recruiting? Darum geht es in dieser Folge. Zu Gast ist Anna Damrich-Warth. Sie ist kommissarische Leiterin der Stabsstelle Integrierte Kommunikation und Bereichsleiterin Digitale Medien am UKSH. Unter ihrer Verantwortung ist das Video entstanden und sie spricht darüber, wie Kliniken vor allem junge Menschen in den sozialen Medien erreichen können, welche Rolle TikTok im Social Media Mix spielt und wie sie darauf reagiert, dass manche so ein ungewöhnliches Video doch auch ein bisschen kritisch sehen.
Bis der Arzt kommt. Das Interview.
Ja, lieben Dank, Frau Damrich-Warth, dass Sie sich so spontan auch für unseren Podcast jetzt bereit erklärt haben. Sie haben ja ein aktuelles Thema. Ich habe es bei Spiegel Online gesehen. Sie haben auf TikTok ein Video gepostet, was richtig für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Wer es noch nicht kennt, ich stelle gerne den Link auch in die Shownotes. Da sieht man den Vorstand Ihres Hauses, Peter Pansegrau, wie er die Klinik in Jugendsprache vorstellt. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
Ja, vielen Dank, Frau Hanke, dass ich die Chance kriege, heute hier teilzunehmen. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Es ist ja so, dass ich ein relativ großes Social-Media-Team führe hier am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Und da sind wir natürlich immer auf der Suche nach aktuellen Trends, denen wir dann auch folgen können. Und so ist meine ganz sympathische junge Kollegin Ronja Herbold auf den Juicy Autoverkäufer gestoßen bei TikTok. Das ist ein Autoverkäufer, ich meine in Nordrhein-Westfalen. Und der erklärt eben in Jugendsprache sein Autohaus. So, und dann dachten wir, naja, so Unikliniken haben ja doch immer den Anschein, sehr verstaubte, große, honorige Häuser zu sein, wo Spaß auf gar keinen Fall stattfinden darf. Und das wollten wir so ein bisschen durchbrechen mit dem TikTok.
Ich glaube, das hat geklappt. War es denn schwierig für Sie, den Herrn Pansegrau davon zu überzeugen, da mitzumachen?
Also es war so, dass gerade Frau Herbold zu mir ins Büro kam mit zwei anderen Kolleginnen zusammen und ich wusste schon, wenn die drei bei mir im Büro stehen, dann wollen sie irgendwas wirklich Wichtiges von mir haben, sonst kommt jede nur einzeln, diesmal zu dritt. Und dann sagten sie, Anna, wir haben eine Idee. Und habe ich gedacht, na nun gut, dann mal raus, ihr drei. Ja, sie würden das gerne machen, wie der Juicy Autohausverkäufer und würden Herrn Pansegrau gerne fragen, ob ich das übernehmen könnte. Da habe ich gesagt, ich kann das gerne machen, aber es ist ja viel realitätsnah und netter, wenn ihr das selber macht. Also ich gehe auch mit euch hin. Für Mitarbeitende, auch in Unikliniken, ist es ja immer doch noch eine starke Hierarchieebene, ne? Die überschreitet man ungern. Und dann sind wir zu ihm gegangen und ich habe ihm gesagt, Herr Pansegrau, die drei jungen Damen, die bei mir arbeiten, die kennen Sie ja auch gut, haben eine Frage an Sie und wollen gerne Sie zur Mitarbeit auffordern. Und dann hat er gesagt, ja gut, zeigen Sie mir Beispiele, wie das aussehen kann. Und zeigen sie mit Anführungsstrichen das Drehbuch und dann bin ich gerne dabei. Und dann haben die das, glaube ich, innerhalb einer Woche hatten sie dann einen Termin, die Locations und haben es dann abgedreht.
Das ist total spannend. Und damit sind sie so richtig erfolgreich geworden. Also als ich reingeguckt habe, hatten sie 600.000 Aufrufe, 37.000 Likes. Sind Sie überrascht davon, dass das so durch die Decke geschossen ist?
Man ist ja jedes Mal wieder überrascht, wenn man was online stellt, dass es so durch die Decke geht. Glücklicherweise, und das ist absolut meinem Team zu verdanken, ist es ja nicht unser erstes TikTok, was viral geht. Und wir hatten auch schon auf YouTube gute Erfolge erzielt in den letzten Jahren. Also wir arbeiten da natürlich drauf hin, weil wir brauchen diese Aufmerksamkeit, wir brauchen diese Reichweite der Social-Media-Kanäle, um eben unsere Themen da auch zu transportieren. Dass es in dem Fall jetzt ein sehr lustiges Video war, ist super. Uns wäre es natürlich an mancher Stelle auch mal lieber, wir könnten über Volkskrankheiten in dem Stil genauso gut aufklären und die Menschheit erreichen, wie es eben so der Fall ist. Aber vielleicht braucht es da noch ein bisschen Zeit und dann schaffen wir es auch über Diabetes oder Rückenschmerzen vielleicht irgendwann in dem Stil so eine Reichweite zu erzielen.
Ja, vielleicht, ne? Das ist ja einfach sowas, Sie haben ja jetzt auch auf jeden Fall für den Kanal eine gewisse Reichweite aufgebaut und vielleicht, wenn Sie es dann mit anderen Themen machen, erreichen Sie da ja dann auch eine größere Zielgruppe als vorher.
Absolut, wir hatten ja mit dem Notaufnahmen-TikTok, also wann soll ich in eine Notaufnahme und wann nicht, und dann auch mit dem entsprechenden Reaction-Video auch schon entsprechende Erfolge erzielt. Von daher, wir glauben da auch dran, dass wir mit Wissenschaftskommunikation auch irgendwann in die Richtung kommen können.
Ich drücke Ihnen die Daumen. Lassen Sie uns noch mal bei diesem konkreten Video bleiben. Wie haben Sie denn die Texte dafür? Wo kommen die her? Also ich nehme mal an, normalerweise spricht er nicht so, oder?
Nein, normalerweise spricht Herr Pansegrau nicht so. Das war die Kollegin Ronja Herbold, die im Team dann eben gefragt hat, ich habe die und die Szene im Blick, was könnten wir nehmen? Und das muss man dazu sagen, ich habe ein sehr junges Team, meine jüngste Mitarbeiterin ist 19, die ist frisch mit dem Abitur fertig, die hat ihren Bundesfreiwilligendienst bei uns gemacht und die anderen sind alle so Ende 20, Anfang 30. Das heißt, die sind noch sehr nahe an der Zielgruppe, die sie da erreichen wollen und das ist vielleicht auch einer der Erfolgsfaktoren. Das heißt, die wussten auch ganz genau, worüber sie reden. Wenn die sagen, hallo Mausis, dann ist das kein despektierlicher Begriff, sondern das ist zwischen diesen sehr jungen Menschen in der Zwischenzeit gang und gäbe, dass da auch die Jungs sich mit Hallo Mausi ansprechen. Genau wie dieses Thema mit dem Push-It-Tiger eben aus diesem Shirin David Song, der glaube ich letztes Jahr so gehypt wurde, kam und da haben die sich das so im Kreativprozess miteinander aufgebaut, was sie machen wollen, was sie nicht machen wollen und dann ist es eine runde Sache geworden.
Ich wusste das auch nicht so genau mit den Mausis zum Beispiel. Ne? Das ist mir da jetzt so zum ersten Mal begegnet. Ich kann mir vorstellen, Herrn Pansegrau geht das auch so. Haben Sie das mitbekommen? Hat er gefremdelt mit diesen Texten? Oder war das was, wo er dann sagte, nee, also für die gute Sache mache ich das jetzt mal und es fällt mir einigermaßen leicht?
Also, soweit ich weiß, hat er überhaupt nicht gefremdelt, sondern hat das genauso gut angenommen. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass Herr Pansegrau ja auch Kinder hat, also auch in dem entsprechenden Alter, in der entsprechenden Zielgruppe. Und von daher war das wie bei den meisten Eltern, die sind zwar kurz irritiert, wenn die Kinder anfangen, so zu sprechen, aber irgendwann ist es eben der Standard zu Hause und man gewöhnt sich da eben dran.
Wie sieht's mit Feedback aus? Was kam da zurück? Also über die Zahlen haben wir jetzt schon gesprochen, aber so inhaltlich. Also wenn Sie jetzt gerade über die junge Zielgruppe sprechen, finden die das cool oder lachen die ein bisschen darüber, dass da jemand aus einer anderen Altersgruppe versucht, so ein bisschen sie zu kopieren?
Also wenn wir die Kommentare uns gerade auf TikTok anschauen, dann scheint es ein voller Erfolg in dieser Community geworden zu sein. Leute schreiben, sie würden gerne bei uns arbeiten, sie finden es cool, hier zu arbeiten. Also von daher bin ich sehr zufrieden mit dem, was wir erreichen wollten. Das haben wir erreicht, wir haben Aufmerksamkeit erreicht, wir haben für einen Lacher gesorgt, auch mal wieder. Und ich glaube, das ist das, was wir erreichen wollten. Und es gab sehr viel positive Stimmen, aber es gibt natürlich auch Kritik, selbstverständlich.
Was ist das so für Kritik? Wo kommt die her? Auch aus dem eigenen Haus oder auch von draußen? Und was wird kritisiert?
Also insbesondere aus dem eigenen Haus tatsächlich kommt die Kritik, aber eben nicht aus der Zielgruppe, sondern tatsächlich aus einem Altersschnitt, der meinem Alter eher entspricht, also so Mitte 40, wo man sagt, naja, eigentlich ist es auch nicht für euch gedreht. Es ist keine Ansprache, die wir für euch geplant haben, so, sondern es ist eine Ansprache für eine ganz andere Zielgruppe, für sehr junge Menschen, die eben diese Art von Humor auch verstehen. Und die Kritik reicht von, das ist nicht seriös genug für ein Universitätsklinikum, bis zu Frauen fühlen sich diskreditiert, weil Herr Pansegrau vor dem Geburtsseil steht und sagt, push it, Tiger. Also da gibt es mannigfaltige Kritik. Und witzigerweise wird sie in der Regel nicht an uns direkt drangetragen. Also es rufen die wenigsten mich an und sagen, Anna, ich finde es irgendwie schräg, was ihr da gemacht habt. Sondern es wird so im Haus, dann ventiliert es so ein bisschen. Eine Kollegin hat auch direkt ans Beschwerdemanagement sich gewandt. Und bisher mache ich es ehrlicherweise so, solange jemand aktiv auf uns zukommt und Kritik übt, dann gehen wir auch drauf ein. Aber alles andere ist für mich so, also wer es mir nicht direkt sagen kann, der hat es halt auch in meiner Welt nicht gesagt, ehrlicherweise.
Ja, das ist, glaube ich, auch ganz vernünftig, ne? Sonst sind sie am Ende nur noch damit beschäftigt, da irgendwelche Kritik zu beantworten von Leuten, die sich irgendwie nicht damit identifizieren können. Und wie Sie gesagt haben, wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das ist dann eben sowas, wenn es bei der jungen Zielgruppe ankommt, dann ist richtig gemacht.
Absolut, Frau Hanke. Und ich bin auch ehrlich, ich bin auch Mutter von 2 Kindern und ich habe mich wirklich nicht zurückgesetzt gefühlt oder in meiner Weiblichkeit angegriffen von diesem Video. Ich glaube, da muss man einfach ganz klar trennen von Humor, Social Media, Werbung auch in Anführungsstrichen und dem echten Leben, was einen wirklich betrifft. Und da müssen wir, glaube ich, einfach den Kolleginnen und Kollegen, die sich darüber echauffieren, einfach sagen, gut, wenn das eure größte Sorge ist, dass so ein TikTok-Video, dann scheint es uns ja allen ziemlich gut zu gehen.
Das ist wahr. Und so, ich sag mal, über Humor lässt sich ja auch schwer streiten, ne? Das ist am Ende eine Geschmacksfrage. Also wir hatten letztes Jahr hier die Tübinger, weiß nicht, ob Sie das kennen, die auch dieses lustige YouTube-Video und auch damit sehr, sehr erfolgreich waren mit Dieter Thomas Kuhn. Bisschen aufwendigere Produktion als bei Ihnen. Daran habe ich mich sehr erinnert gefühlt. Einfach, dass man mal eine andere Ansprache ausprobiert, auch ein bisschen was Provokantes zu machen und eben dann offensichtlich damit ja auch erfolgreich ist.
Absolut. Also Tübingen ist da ja das Paradebeispiel. Das wurde mir ja auch zugeschickt und die einen haben gesagt, mach bloß nie sowas und die anderen haben gesagt, können wir es nicht mal so probieren? Also das ist immer so, wenn man da so einen Erfolg erzielt und man tritt so ins Scheinwerferlicht, dann wird es immer Menschen geben, die es gut finden und die es schlecht geben. Und Humor ist nun mal Humor und ich mag vielleicht den Otto Walkes Humor und jemand anderes mag den Humor von, weiß ich nicht,
Mario Barth.
Phipps Asmussen oder so oder Mario Barth, genau. Und das eine ist ja nicht schlechter als das andere, so.
Ja. Wie aufwendig war das? Also von der Idee bis es dann tatsächlich online war, wie viel Zeit hat sie das gekostet am Ende? Kann man das ungefähr sagen?
Also wenn wir ehrlich sind, nicht so sehr viel. Ich glaube, die meiste Zeit ist tatsächlich dann in die Vorbereitung und den Dreh geflossen. Alles andere ist ja bei uns im Haus so Standard. Wir haben ja sehr große Reichweiten, starke Kanäle und sind es ja gewohnt, solche Produktionen tagtäglich zu machen. Wir wissen, wir haben ein Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen, die wir direkt ansprechen können und sagen können, dürfen wir euch im Kreissaal drehen? Hast du eine Kollegin, die gerne was machen würde mit uns? Von daher ist das immer relativ schnell gemacht, dann wird das eben produziert, es wird postproduziert und dann ausgespielt. Also ich würde jetzt sagen, vielleicht 2 Tage insgesamt werden das gewesen sein. Also wirklich, das muss man sagen, für die Reichweite, die es erzielt hat, wirklich ein sehr geringer Aufwand.
Das klingt ja schon mal sehr, sehr gut. Lassen wir uns ganz generell über TikTok mal sprechen. Sie haben eben schon gesagt, Sie sind da ja jetzt schon einigermaßen erfahren mit dem Thema. Wie kommt es, dass Sie sich in dem Bereich engagieren? Es gibt ja viele andere Kliniken, die sagen, Facebook, okay, Instagram, LinkedIn und mit TikTok fremdeln wir doch noch so ein bisschen.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass die meisten Kliniken keine Mitarbeitenden im Social-Media-Bereich haben, die so jung sind. Also das muss man ganz klar sagen, TikTok verstehen nur Menschen, die auch in dem Alter sind. Also ich verstehe TikTok auch nicht mehr. Ich nutze es total gerne, weil es für mich so abends, bevor ich ein schweres Buch lese, dann scrolle ich lieber nochmal 10 Minuten durch TikTok, dann schaltet mein Gehirn so richtig runter. Ne? Also ich glaube, das ist immer zielgruppengerechte Ansprache, ist immer wichtig. Und die Frage ist ja immer, wo erreiche ich die Menschen, die ich ansprechen möchte? Und ich muss sie da abholen, und das gilt schon immer, ich muss sie da abholen, wo sie stehen und wo sie eben sind. Und 15- bis 18-Jährige kriege ich halt leider nicht mehr auf Facebook, die kriege ich nicht mehr über eine Tageszeitung, sondern da muss ich mir neue Kanäle suchen. Und jetzt kann man natürlich an TikTok noch weitere Kritik üben. Es ist natürlich, ne, wie ich schon gesagt habe, mein Gehirn fährt auch runter. Das ist bei den jugendlichen Menschen dann auch wahrscheinlich so. Das ist einfach stumpfe Beschallung. Ja, das ist so, aber ich kann das so nicht ändern. Also indem ich sage, ich finde da nichts statt, werde ich nichts ändern, sondern ich kann entweder guten Content produzieren und das ist unser Credo, wir produzieren guten, inhaltsvollen Content, vielleicht jetzt hier war er humorvoll und nicht unbedingt inhaltsvoll, aber er hat trotzdem das UKSH gezeigt und hat das UKSH in einer Rolle gezeigt, die es vorher so nicht gab, die wir einfach nicht gezeigt haben, nämlich dass wir humorvoll sind und dass wir auch lustig sein können und wir können locker und entspannt auch sein. Und deshalb ist es eben so, dass Sie, wenn Sie über die sozialen Kanäle Menschen erreichen möchten, egal wofür, ob Sie Patientinnen und Patienten erreichen wollen oder Sie wollen Mitarbeitende rekrutieren oder Sie wollen einfach die Öffentlichkeit informieren, müssen Sie dahin, wo die Menschen sind. Das geht nicht anders.
Seit wann machen Sie das schon? Also ich habe gesehen, Sie haben jede Menge Videos da drauf. Wann haben Sie angefangen?
Also mit Facebook haben wir, glaube ich, 2017 oder 18 schon angefangen, relativ früh. Und dann hat sich das eben kontinuierlich aufgebaut. Mit TikTok haben wir später angefangen. Ich muss tatsächlich lügen. Ich meine, das wäre 2022 gewesen. Ich weiß noch, dass wir hier eine riesige Diskussion hatten im Team. Machen wir es nicht? Und dann haben wir eine neue Kollegin gekriegt und die hat gesagt, oh, ich brenne da voll für und ich hätte da richtig Lust drauf, das zu machen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Probier es doch einfach aus. Und wenn es dann nichts ist, dann schalten wir es halt wieder ab. Also das ist ja der Vorteil auch an diesen Social-Media-Kanälen. Wenn sie es nicht mehr bespielen wollen, dann lassen sie es halt einfach irgendwann.
Naja, aber dafür ist ja da schon eine ganze Menge Material zusammengekommen, ne? Also wenn man jetzt mal den Herrn Panzegrau ausspart, das war ein bisschen was Besonderes. Was für Content machen Sie auf TikTok?
Also hauptsächlich eher tatsächlich sehr leicht zu konsumierenden Content, sehr viel, wo wir auch Hintergründe zeigen, zum Beispiel unsere Klinik-Clowns, also alles, was da wirklich gut funktioniert, alles, was Sie so in 30 bis 40 Sekunden erzählen können, machen wir auf TikTok. Und am Anfang hatten wir das so, dass wir quasi, was wir an Reels gedreht haben für Instagram, haben wir recycelt. Und seit, meine ich, spätestens 2024 sind wir von dieser Strategie abgekommen und haben gesagt, wir produzieren für jeden Kanal einzeln, weil wir eben sehen, dass die Reichweite uns da entsprechend dann belohnt wird, indem wir einfach wirklich spezifischen Content produzieren. Und wenn Sie sich den TikTok-Kanal angucken, das ist wirklich von bis. Also das ist tatsächlich von Aufklärung über Blick in den OP. Wir zeigen unsere Menschen, wir zeigen unsere Roboter. Das ist ganz divers, was wir da machen. Da gibt es keine homogene Einheitssuppe, sondern tatsächlich. Wir probieren da auch ehrlicherweise aus, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und es gibt immer wieder Sachen, die funktionieren einfach überhaupt nicht, wo wir auch genau wissen im Nachgang, gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, machen wir vielleicht nicht mehr. Und dann gibt es wieder Sachen, die überraschen uns einfach total, ne? Also gerade wie dieses Video von Herrn Panzegrau, das hat uns schon ein Stück weit überrascht, dass es so gut performt hat.
Das heißt aber auch, der Content richtet sich an wen? An die junge Zielgruppe, und zwar potenzielle Patienten, potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also im Grunde alle, die ein Interesse irgendeiner Form an ihrem Haus haben könnten, oder?
Ja, genau, Frau Hanke, so ist es. Viermal im Jahr machen wir ein Strategie-Meeting, mein Social-Media-Team und ich, und dann definieren wir Zielgruppen neu. Und wir haben die irgendwann mal natürlich alle übergreifend auch definiert und haben dann irgendwie festgestellt, wir sind ja der einzige Maximalversorger in Schleswig-Holstein und wir gehören ja dem Land Schleswig-Holstein, sodass jeder Mensch, der in Schleswig-Holstein lebt, in seinem Leben mit dem UKSH in Berührung kommen kann. So, im allerbesten Fall ist er einfach nur Steuerzahler oder Steuerzahlerin und hat eben Interesse dran, dass das Klinikum funktioniert. Patientinnen, Patienten, sie sind Mitarbeitende, potenzielle, ja. Also die Zielgruppe ist sehr breit und darüber definieren wir uns dann.
Denken Sie auch konkret an den Bereich Recruiting, also wenn es darum geht, zukünftige potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzusprechen?
Selbstverständlich. Also an dem Gedanken, Recruiting damit zu machen, kommt ja heute keiner mehr vorbei. Und wenn es in Anführungsstrichen erstmal nur Image ist und wir im Kopf bleiben, so wie vielleicht mit dem Panzegrau-Video, vielleicht ist im ersten Moment die Kollegin aus Essen nicht daran interessiert, bei uns zu arbeiten, aber sie wird sich irgendwie an uns erinnern. So, und das ist, glaube ich, der Punkt. Wir machen jetzt kein reines Recruiting. Natürlich haben wir ab und zu auch mal OTA oder ATA-Videos gemacht, die dann wirklich speziell dieses Berufsbild vorgestellt haben und dann auch sagen, komm doch in unser Team. Das machen wir vereinzelt schon, aber Recruiting ist immer ein Thema bei uns. Also auch wenn wir jetzt einen neuen Roboter zeigen, den wir haben, ist natürlich der Gedanke schon immer, für wen ist es interessant? Natürlich für die Patientin oder den Patienten, der sich mit diesem Roboter operieren lässt, aber vielleicht auch für den jungen Menschen, der sagt, ich wusste überhaupt nicht, dass sie in so einem Krankenhaus auch so coole Dinger haben und vielleicht kann ich den ja irgendwann mal steuern. So, ne? Ob als Ärztin oder Arzt, was auch immer, dann gibt es ja mannigfältige Ausbildungswege bei uns.
Genau, also in die Richtung wollte ich jetzt gerade nochmal fragen. Wir sind ja nun für unseren Podcast hauptsächlich für Ärztinnen und Ärzte da. Merken Sie da Unterschiede, dass das ärztliche Personal irgendwie eine andere Ansprache braucht als, ich sag mal, Pflegeberufe oder die OTAs, ATAs, die Sie gerade angesprochen haben? Gibt es da Unterschiede oder kann man einfach sagen, die junge Zielgruppe, egal in welchem Bereich sie arbeitet oder arbeiten möchte, ist auf die gleiche Art ansprechbar und erreichbar?
Also bei den Berufseinsteigenden oder Studierenden würde ich sagen, ist es erstmal grundsätzlich egal. Also der 15-Jährige oder die 15-Jährige, die ist halt auf TikTok. So, und dann können sie den Content ausspielen. Je weiter in der Hierarchieebene oder im Ausbildungsstand die Menschen sind, desto anders wollen sie natürlich angesprochen werden. Also wenn ich versuche, einen Oberarzt oder einen Chefarzt oder Chefärztin und Oberärztin auf dieselbe Art und Weise zu rekrutieren wie Studierende, dann funktioniert das in der Regel nicht. So, jetzt bin ich aber auch keine ausgewiesene Recruiting-Expertin, Frau Hanke, da haben wir Gott sei Dank einen eigenen Fachbereich. Aber das wäre so, wenn wir über Content uns unterhalten, sprechen wir natürlich auch immer mit den Kolleginnen und fragen, was sucht ihr genau, was sind das für Stellen, die ihr sucht, und passen dann entsprechend unseren Content und auch den Kanal selbstverständlich an. Wir würden nie versuchen, oberärztliches Personal über TikTok zu erreichen, sondern wenn wir gezielt oberärztliche Stellen haben, die schwer zu besetzen sind, weil es die eben in Deutschland eh kaum mehr gibt, dann versuchen wir natürlich über LinkedIn zu gehen oder über andere Kanäle. Das ist über TikTok, können sie machen, aber das wird wahrscheinlich in der Regel nicht zum Erfolg führen.
Ist einfach wieder das falsche Medium für die falsche Zielgruppe, ne? Aber da sind wir ja schon beim Kanalmix. Also Sie haben ja jetzt auch schon verschiedene Kanäle angesprochen. Wir waren bei YouTube, wir waren bei Instagram, wir waren jetzt bei LinkedIn. Wie definieren Sie das? Also welche Kanäle Sie bespielen und was auf welchem Kanal gut performt?
Da habe ich ja glücklicherweise meine Expertinnen hier im Team, die sich da auch immer wieder weiterbilden. Und eben dann verschiedene Fortbildungen und auch Seminare machen, wo dann eben erklärt wird, gerade von Meta zum Beispiel, wie verändern sich Zielgruppen, was kriegt hohe Reichweiten. Wir sind zum Beispiel bei YouTube in diesem YouTube Health Circle mit Götz Gottschalk von YouTube. Der macht 2 oder 3 Mal im Jahr so einen YouTube Impact Day. Da sind wir immer eingeladen, da gibt es da neue Trends, was sollen wir tun, was sollen wir lassen. Also wir versuchen da nach extern uns sehr zu öffnen, uns da die Expertise zu holen, was sagen die Kanäle, was gut funktioniert, und dann probieren wir das eben entsprechend aus, ob es auch in unserer Zielgruppe gut funktioniert.
Es ist relativ viel Trial and Error, oder? Also einfach mal Dinge ausprobieren und dann sieht man es ja, ob das was ist oder nicht.
Genau, und das muss man dazu sagen, da haben wir hier am UKSH einfach vom Vorstand eine sehr starke Rückendeckung. Wir dürfen ausprobieren, was wir eben auch tun, glücklicherweise, und wir kriegen seltenst dieses Feedback, dass es nicht gefallen hat oder dass sie irgendwie sagen, das war jetzt komplett daneben. Sondern im Gegenteil, der Vorstand lässt sich in der Regel unsere Sachen, sobald sie draußen sind, einmal schicken, guckt sie sich an, sind Follower auf unseren Kanälen und freuen sich da genauso drüber wie wir.
Das ist super, dann haben Sie das Prinzip verstanden, ne? Dass es nicht unbedingt immer Ihren Humor treffen oder der Content für Sie persönlich relevant sein muss, um zu verstehen, dass das, was Sie machen, in die richtige Richtung läuft.
Genau, so ist es.
Da sind ganz viele unterschiedliche Menschen, das habe ich auch gesehen, als ich mir den Kanal angeguckt habe, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, die da mitmachen. Müssen Sie die öfter überreden? Machen die das gern? Ist das manchmal problematisch, wenn Sie sonst Stress haben in Ihrem Beruf, wenn Sie dann auch noch ankommen und sagen, wir machen jetzt was für TikTok, oder läuft es eigentlich ganz gut?
Eigentlich läuft es ganz gut, muss man sagen. Wir haben uns das in den letzten Jahren ein Stück weit hart erarbeitet. Und auch diesen, naja, früher hätte man gesagt Street Credibility, also diese Vertrauen einfach, dass wir da nichts machen, was die Leute irgendwie diskreditiert oder in einem schlechten Licht dastehen lässt. Und von daher haben wir eigentlich immer genug Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, das mitzugehen. Und die, in Anführungsstrichen, Rückzieherquote, also dass jemand mal sagt, ich will es doch nicht mehr, ist sehr gering. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, auch zumindest auf Instagram, glaube ich, 3 Reels wieder runternehmen müssen. Und bei der Menge, die wir produziert haben, ist das verschwindend gering. Und es ist auch so, man merkt einfach, dass das mit den Teams auch ganz viel macht. Ne? Wenn die auch gerade, ich weiß nicht, ob sie diese Ata-Ota-Videos mal gesehen haben, da ist es einfach so, dann verkleiden die sich, beziehungsweise ziehen natürlich ihre Dienstkleidung an, und dann ist es grün oder ist es so rum richtig oder so richtig. Die lachen dann einfach auch ganz viel bei den Drehs. Und ja, da mag der Alltag stressig sein. Und der ist in jedem Haus, das ist vom Kreiskrankenhaus X bis in den Maximalversorger, ist der Alltag bei dem medizinischen Personal wirklich stressig. Aber diese paar Minuten, und in der Regel ist es nicht länger als eine halbe Stunde, was wir zum Dreh da sind, außer es ist wirklich eine sehr große Produktion. Es ist wirklich so diese halbe Stunde, die tut den meisten Menschen auch einfach mal ein bisschen gut, um auch mal kurz rauszukommen, durchzuatmen und sich einmal wieder in einem anderen Licht zu sehen.
Ich habe schon den Eindruck, die hatten auch Spaß beim Drehen. Also mir ist in Erinnerung geblieben, das OP-Team, das sich über den Musikgeschmack nicht ganz einig ist zum Beispiel. Das fand ich sehr lustig. Auch Fashion Week hatten sie, wo dann Leute also sich ein bisschen verkleiden, haben sie gerade schon gesagt, und dann so laufstegmäßig da durch die Gänge stolzieren. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das tatsächlich Spaß macht und vielleicht dann auch so einen positiven Input in den Arbeitsalltag bringt. Oder dann ist es eben etwas anderes mal als der Stress.
Absolut. Und es ist einfach, es soll ja von nichts ablenken, ne? Weil ich glaube, Menschen, die unseren Kanälen folgen, die wissen auch, dass das anstrengende Berufe sind und keine Berufe, die mir jetzt einfach irgendwie 9 to 5 und dann geht man nach Hause. Aber das ein bisschen leichter zu machen und auch mal leichter darzustellen und zu sagen, guck mal, natürlich machen wir nicht jeden Tag Fashion Show und natürlich ist der Musikgeschmack, aber wir können halt auch anders. Und wie gesagt, das Thema mit dem Musikgeschmack kam einfach aufgrund der Tatsache, dass wir uns hier im Team, also die neuen Kolleginnen, die kamen, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, haben sich gefragt, hören die wirklich Musik da im OP? Und wenn ja, was für Musik hören die eigentlich? Und wie einigen die sich eigentlich? Also, weil der honorige Professor klassisch Beethoven hören möchte und die Arta aber lieber irgendwie Apache 207, wie kriegen die das denn übereinander gelegt? Und so entstehen solche Videos und dann fragen wir die Kolleginnen und Kollegen und dann kommt es in so einen Kreativprozess einfach.
Das klingt auch so, als hätten Sie Spaß bei der Arbeit und in der Abteilung, was Sie so tun und diese Dinge, diese Ideen zu entwickeln.
Absolut. Es gibt hier keinen Tag, dem ich morgens aufstehe und sage, ich gehe hier nicht gerne hin. Gibt es einfach nicht, weil es ein tolles Unternehmen ist mit sehr vielen Freiheiten, die wir hier in dieser Stabsstelle haben. Das sehen wir auch im Vergleich mit anderen Uniklinika. Wir sind da ja im VUD organisiert auch. Das ist schon großartig, was wir hier leisten dürfen. Und es macht also wahnsinnig viel Spaß, wirklich.
Jetzt ist ja TikTok als chinesisches Unternehmen immer mal in der Kritik wegen Datenschutz zum Beispiel. Ist das irgendwas, was für Sie Thema ist oder sagen Sie, naja, die Sachen, die wir machen, sind ja im Grunde gar nicht so datenschutzrelevant in dem Fall?
Also wir zeigen ja grundsätzlich niemanden ohne sein Einverständnis. Und wenn wir drehen, dann gehen wir auch ganz klar auf die Person zu und sagen, dieses TikTok, dieses Reel wird ausgespielt auf folgenden Kanälen. Und wenn die Menschen dann bereit sind, ihr Gesicht, ihre Klinik, was auch immer da zu zeigen, gehen wir davon aus, dass wir in diesem Haus aufgeklärte Menschen haben, die dann auch verstehen, wie es eben ist. Und ja, man kann Kritik an einem chinesischen Konzern üben, man kann aber auch Kritik an Meta üben, man kann an allen diesen Plattformen Kritik üben in mannigfaltiger Anzahl. Die Frage ist, was ist die Alternative? Das Pinneberger Tageblatt, das ist wieder diese Krux, ne? Oder dieses Spannungsfeld, in dem wir dann einfach auch sind. Wir sehen, es funktioniert. Und dann muss man leider eben auch manchmal sowas einfach akzeptieren, dass es eben so ist.
Was planen Sie für die Zukunft? Wenn wir Herrn Pansegrau wiedersehen, werden wir ihn öfter sehen oder war das jetzt so eine einmalige Sache?
Also da er unser CFO ist, werden Sie ihn öfter sehen. Ob er jetzt auf TikTok nochmal in der Form kommt, werden wir dann eben auch sehen, was da an neuen Trends kommt. Und ich gehe davon aus, dass er das gerne nochmal machen würde. Und wir müssen eben gucken, wo passt das dann gut rein. Und doch, ich gehe davon aus, wir sehen ihn wieder.
Dann freuen wir uns da drauf. Wie sieht das aus, wenn andere Kliniken das jetzt hören und sagen, das ist total spannend, was sie machen und wir sind bei TikTok bislang noch nicht so aktiv, weil, wie wir am Anfang gesagt haben, vielleicht die, die das betreuen, alle ein bisschen älter sind, irgendwie die Relevanz nicht so richtig sehen. Wie fängt man an? Also was können Sie denen raten?
Einfach mal machen. Also es passiert ja nichts. Es kann Ihnen nichts passieren. Das Schlimmste, was Sie erleben können, ist ein Shitstorm. Sonst passiert ihnen nichts. Das Schlimmste ist, die Bild titelt, Uniklinik hat daneben gelangt. Aber auch das ist Aufmerksamkeit. Das muss man auch dazu sagen. Ob die einem dann gefällt oder nicht, mag dann dahingestellt sein. Aber es passiert ja nichts. Im Notfall nehmen sie alles wieder runter, löschen den Kanal und er ist weg. Das ist nicht wie ein Zeitungsarchiv. So, das Zeitungsarchiv wird das Zeitungsarchiv sein und da kann ich heute noch gucken, ob in 2008 ein Skandal um das UKSH stattgefunden hat. Wenn sie den Kanal wieder löschen, ist er weg. Und das ist, glaube ich, das, was man so ein bisschen, man muss ein bisschen mutig sein, muss ein bisschen vorwärts gehen und sich überlegen, warum mache ich es eigentlich nicht? Also was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Man kann ja vorsichtig anfangen. Sie müssen nicht mit unserem CFO, Herrn Pansegrau und dem Push-It-Tiger anfangen. Aber zeigen Sie doch mal Ihre coolen Roboter, die Sie haben. Und die haben wir ja alle. Also es ist ja nicht so, dass hier irgendeiner noch mit der Hand irgendwas macht, was er heute schon mit einem Roboter machen könnte. Man muss sich einmal überlegen, was ist das, was mich ausmacht? Vielleicht ist es auch gar nicht die Technik im Haus. Vielleicht ist es nur bei uns die Technik, die so faszinierend ist. Vielleicht habe ich coole Menschen, die da arbeiten, mit coolen Hobbys, die keine Ahnung, die beim THW noch sind oder in der Feuerwehr oder so. Und dann fange ich eben so an und zeige meine Menschen. Und das ist völlig unschädlich. Sie müssen ja noch nicht mal Patientinnen und Patienten dazu überreden, sondern Sie können einfach, also wirklich mit Low anfangen. Gucken Sie sich die Kanäle an, schauen Sie, was machen andere. Und dann sucht man sich das raus, was man machen möchte. Und dann fängt man einfach mal an.
Vielen lieben Dank, Frau Damrich-Wart, für diese spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, angekommen. Wenn Sie in Zukunft keine weiteren Folgen mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch einfach in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Und wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder mit unseren Recruiting-Experten in Kontakt treten möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast@ärztestellen.de.